Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab.
Wir heißen euch herzlich willkommen, Thorsten. Mal wieder schön, dass du mit dabei bist zu einem Thema. Wir haben dieser Folge den Titel gegeben, es wird alles immer schlimmer. Ich wollte dich am Anfang fragen, so wie geht's dir mit dem Zeitgeist und im Zeitgeist?
Ja, gut und gemischt, je nachdem. Es ist ein spannendes, aktuelles Thema. Es ist ein Thema der Geistesgeschichte. Darüber ein bisschen nachzudenken ist hilfreich. Und es ist eben auch ein persönliches Thema. Da wollen wir ja auch zu anregen, sich bei Geistzeit nicht nur so mit Wissensbergen irgendwie anhäufen zu lassen, sondern sich auch selbst zu fragen, ne, wo berührt das Dinge in meiner Biografie, in meinem Leben? Welches Verhältnis habe ich dazu? Zeitgeist, ist es ein Wort, was mich beflügelt, inspiriert? Oder ist es eins, wo ich so Sorge und Ängste habe? Heute werden wir, ja, du hast es genannt, ne, alles wird immer schlimmer, ein Gefühl besprechen, eine Anti-Zeitgeist-Haltung, die, glaube ich, schon verbreitet ist. Ich kenne sie auch gut aus meinem Leben und es lohnt da echt nochmal drauf zu schauen, was ist das eigentlich für eine Haltung?
Und vielleicht ist es an dieser Stelle ergiebig, nochmal zu sagen, wir wählen diesen Weg ja ganz bewusst. Wir stellen uns ja nicht hier hin und sagen, so, jetzt klären wir mal philosophisch und theologisch und was weiß ich, hast du nicht gesehen, was jetzt Zeitgeist dann alles ist? Wir kommen nicht einfach vom Begriff her, sondern wir haben uns entschieden, uns diesem Phänomen Zeitgeist auf ganz unterschiedliche Weise zu nähern. Und ganz wichtig ist, wir tun das immer aus der eigenen Biografie heraus. Wir tun das aber immer auch aus der Biografie des Zeitgeistes selber heraus. Wir tun das aber auch anhand von ganz bestimmten Gegenwartsphänomenen, wo wir dann eben danach fragen, wie zeitgeistig ist das jetzt? Wie zum Beispiel die Liebe. Da wird auch noch viel anderes kommen. Und heute machen wir es eben ganz ähnlich. Wir folgen einfach mal einem Gefühl. Wir folgen einer Stimmung, wir überschreiben das und sagen, es wird alles immer schlimmer. Man könnte auch sagen, der Untergang naht, was ist los? Das Ganze könnte man nennen, oder das kann man nicht nur nennen, wir nennen es Kulturpessimismus. Und es geht uns heute darum, dass wir irgendwann einmal gemerkt haben und gelernt haben und auch gespürt haben, Kulturpessimismus ist gefährlich, ist eine politische Gefahr. Und wir werden uns jetzt ein Sprungbrett sozusagen gönnen. Wir benutzen ein tolles Buch von Fritz Stern als Sprungbrett in dieses Thema, denn der hat über Kulturpessimismus als politische Gefahr einen Klassiker geschrieben, der ist bis heute nicht überboten, kann man so sagen. Oder Thorsten, da hat er, wann ist es zum ersten Mal rausgekommen? 50er, 60er Jahre?
Ja, Anfang der 60er Jahre ist es dann erschienen, aber er hat in den 50ern intensiv darüber geforscht. 61 ist es dann erschienen als The Politics of Cultural Despair. Kulturpessimismus ist ein griffiges deutsches Wort dafür.
Bevor wir die Hauptthesen dieses Buches vorstellen und ein wenig in die Details von Fritz Sterns Leben, aber eben auch von diesem Buch einsteigen. Ich habe neulich einen Abend gemacht zum Thema Kulturpessimismus und da ist Folgendes passiert. Da saßen an einem Tisch eine Gruppe von Personen und die hatten also irgendwie diesen Begriff Kulturpessimismus ein wenig, nicht in den falschen Hals, aber die haben den ein wenig anders verstanden als ich. Die waren noch so von dieser Corona-Krise-Erfahrung herkommend, dass sie gedacht haben, Kulturpessimismus, ja, geht es jetzt um die Zukunft der Kulturschaffenden, der Künstlerinnen und Künstler? Die hat man ja sozusagen in erster Linie mal ruhig gestellt, alle Veranstaltungen während der Corona-Krise abgeklemmt. Und da fiel mir eben auf, dieser Begriff Kulturpessimismus, der ist gar nicht so, ja, wie wird er gefüllt? Und vielleicht ist das für manche selbstverständlich, wie der gefüllt wird, eben aber für andere auch nicht. Deswegen dachte ich, es wäre mal gut, wenn wir uns vielleicht ganz am Anfang, ganz kurz über den Kulturbegriff kurz unterhalten. Kultur, was ist das, Thorsten? Wie würdest du das kurz beschreiben?
Also beim Thema Kulturpessimismus geht es nicht um Hochkultur, geht es nicht um Musik und Kunst und Malerei und Museen. Es geht eher um die geistige Prägung einer Zeit. So, man könnte im Grunde auch sagen, es geht um den Zeitgeist, es geht um die Sitten und Gebräuche, die Ideale und Werte. Man kann über Kultur noch viel tiefer schürfen, aber es ist so ein Allgemeinbegriff. Hier konkret ist es dann tatsächlich der Geist der Moderne, der Geist der Neuzeit, der Geist der aufgeklärten Welt.
Genau. Also Kultur als etwas, was zu tun hat mit unserer unfassbaren menschlichen Begabung, frei, gestalterisch, schöpferisch die Welt, in der wir leben, zu gestalten. Und die spannende Frage ist natürlich, nach welchen Vorgaben, in welcher Freiheit, in was für einer Gesinnung, in was für einem Geist tun wir das? Und da kann man natürlich jetzt in das Diachrone hineingehen. Du hast es schon angedeutet. Man könnte von unterschiedlichen Epochen sprechen. Man kann dann auch von einzelnen Gesellschaften sprechen, die halt entstanden sind unter einem ganz großen, weiten Kulturbegriff. Und uns geht es heute eben ganz, ganz stark darum, was bedeutet es, wenn man gegenüber der eigenen Kultur, in der man lebt, nun echt sozusagen in Fundamentalopposition geht und absolut pessimistisch dem Ganzen entgegenblickt und den großen Untergang und Verfall meint, beobachten zu müssen und meint, kommen sehen zu müssen. Lass uns zu Fritz Stern übergehen. Das ist ja eine deiner großen Begabungen, dass du so herrlich interessant geschichtliches Material erzählen kannst. Wer ist er?
Zunächst mal meine Geschichte mit dem Buch, denn es ist biografisch für mich eins der, weiß nicht, 17 Schicksalsbücher oder so, die mich nachhaltig erschüttert haben. Ich weiß nicht mehr, wann und wie ich auf die Idee kam, mir das zu kaufen. Es war aber in den 90er Jahren. Und ich wusste so ungefähr, dass ein bedeutsames historisches Werk von einem jüdischen Autor, der Deutschland fluchtartig verlassen musste, mit der Flucht vor den Faschisten, der in den USA ein ganz bedeutsamer Historiker geworden ist mit sehr einflussreichen Büchern. Damals war der auch in Deutschland sehr bekannt. So 90er Jahre war er einer der großen Zeitdeuter, hat das erklärt, deutsche Geschichte, Wiedervereinigung und so. Also ich bin da irgendwie reingestolpert. So, und dann habe ich das Buch gelesen und war geschockt und betroffen. Weil, wir gehen gleich tiefer rein, aber die kurze Zusammenfassung des Buches lautet so: Das Dritte Reich fiel nicht vom Himmel, der Faschismus kam nicht aus dem Nichts, es gab eine lange Vorbereitungsgeschichte und ganz maßgeblich für den Durchbruch des Dritten Reiches war eine zunehmende Entwurzelung und Radikalisierung des Konservatismus. Im Konservatismus gab es seit dem 19. Jahrhundert eine immer stärkere Radikalisierung, also nicht die Konservativen, aber im Konservativismus gab es einen radikalen Flügel, der sich immer extremer entwickelt hat, und die entscheidenden Treiber waren da radikale Ablehnung des Liberalismus, Ablehnung der Aufklärung und der Demokratie. Grundthesen waren, die westliche liberale Welt führt zu einer Entwurzelung der Menschen. Die Menschen werden entfremdet ihrer traditionellen Herkunft. Sie verlieren ihre nationale Identität. Sie verlieren die Verankerung im Glauben. Der Glauben, die spirituelle Verankerung, all das wird zersetzt und zerstört durch einen Liberalismus, der auf Selbstbestimmung und Freiheit setzt. So, und das hat dazu geführt, dass immer mehr faschistoide Fantasien sich in diesem Milieu herausgebildet haben, und das Dritte Reich hat die im Grunde beerbt. So, und bei der Lektüre wurde mir heiß und kalt, weil ich merkte, so denke ich doch teilweise. Das ist doch mein Denken. Weil in den 90er Jahren, hab's ja hier und da auch so immer wieder mal angetippt, so, nicht? Also ich hätte Mitte der 90er Jahre zum Beispiel mich verortet im Parteienspektrum, rechter Flügel der CSU. weil ich so das Gefühl hatte, die CDU, die ist schon ein bisschen zu links. So Rita Süssmuth und Norbert Blüm, das sind ja schon fast Sozen und so. Ne? Und meine Punkte waren tatsächlich Liberalismus, Wissenschaftshörigkeit, Auflösung aller festen Banden, Patriotismus ist irgendwie verpönt, Christentum wird öffentlich verächtlich gemacht. All das fand ich irgendwie schlimm und ich fand es vor allem in der Theologie, in den Kirchen, im christlichen Glauben ganz schlimm, dass da so ein liberaler Geist herrschte, der kritisch war, der alles historisiert hat, wo alles so auf Entfremdung und so. Und das war mir ganz klar irgendwie. Ich fühlte das ganz stark. So, und dieses Buch, was sagte, Kulturpessimismus als antimoderne, als antiliberale Grundhaltung hat die Weimarer Demokratie zerstört und dem Faschismus den Boden bereitet. Das fand ich schmerzhaft. Und er schrieb das aber so gut und mit so einer Glaubwürdigkeit auch als jüdischer Geflüchteter, dass ich keine Argumente erstmal fand, dem entgegenzutreten. So, aber es hat mich geschockt. Ich habe es dann erstmal versucht zu verdrängen. Das ist ja immer gut, wenn man nicht klarkommt. Nee, ist immer schlecht, aber so habe ich mir irgendwie geholfen. Ich habe es dann in den Nullerjahren wieder herausgegriffen, weil ich da aktiv anfing, meine konservative Lebensphase selbstkritisch aufzuarbeiten. Und das Buch hat dann, also dann habe ich es mit viel Zustimmung gelesen und gemerkt, boah, da sind... Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, die im Konservatismus möglich ist. Das ist jetzt die dritte Begegnung mit dem Buch und ich bin noch einmal beeindruckt, wie, naja, historisch genau, aber auch heute aktuell ist es. Das finde ich leider auch erschreckend. Ja, und jetzt können wir ein bisschen eintauchen in das. Zu ihm als Person jetzt nur so viel. Er ist in Breslau geboren, 1926, kommt aus einer jüdischen Familie, aber Bildungsbürgertum, im Grunde sehr, sehr stark assimiliert, im Grunde dem Christentum und sich all dem angenähert. 1938 floh die Familie vor dem Nazi-Terror. Er landet in den USA, macht da Bachelor und Master, promoviert, wird Assistant Professor, kriegt einen Lehrstuhl, arbeitet in Princeton, arbeitet in New York, ist auch sehr stark vernetzt in der geistigen Welt der USA. Seine zweite Frau war witzigerweise Tochter des Theologen Reinhold Niebuhr. Also er ist im Grunde auch dann, seine Frau war Neffe von Richard Niebuhr, Richard, sagen wir mal besser. Über die zu reden, wäre bei dem Thema ja auch noch naheliegend. Seine Tante und sein Onkel wurden zum Beispiel in Auschwitz auch ermordet. So, also es ist schon ein Lebensthema. Wir kommen auf seine weitere Biografie zu sprechen. Das war das Thema seiner 50er Jahre. Wie konnte der Faschismus in dem Bildungsbürgertum, in dem wir doch auch groß geworden sind, so eine Macht werden? Da hat er gründlich zu gearbeitet und da steigen wir jetzt mal ein und gucken uns das näher an.
Also... Mir geht es mit dem Thema ja ganz ähnlich, dass ich in den letzten Jahren, und das finde ich jetzt auch in Sterns Buch wieder, ich finde mich dort selber wieder, eben genau auf der Seite derjenigen, die er da sehr kritisch sieht und die er teilweise mitverantwortlich macht, in dem, was sie gedacht haben und in dem auch, wie sie agiert haben, mitverantwortlich macht dafür, dass der Nationalsozialismus eben, ja, genährt und beflügelt und befeuert worden ist. Ein Aspekt zum Beispiel ist, dass ich über Jahre lang ganz stark auch so identitäre Kraft gezogen habe für mich selbst, weil ich mich als einen Märtyrer der Kultur verstehen konnte und auch so erlebt habe. Ne? Wenn man irgendwie, wenn man ganz stark ein Feindbild aufbaut, die böse Welt, vor der man sich in Acht nehmen muss, die Kultur, die Moderne, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, aber eigentlich sollte doch Gott im Mittelpunkt stehen und so. Und wenn man das lange genug macht, empfindet und erlebt man ja dann diese Welt auch als dementsprechend feindlich, fühlt sich als Märtyrer und fühlt sich ausgerechnet in dem ja bestätigt. Das ist ja ein Rückkopplungsmechanismus. Das kannst du ja als identitätsstiftende Erlebnis, Erfahrung letzten Endes dann abbuchen. Und das war ja für mich auch einer der großen Wenden der letzten Jahre, zu sagen, das geht, das funktioniert so überhaupt gar nicht, sondern erkenne doch, dass du immer als ein Mitglied, als ein Teil der Kultur, die Kultur selber kritisierst, die Zusammenhänge sind unauflöslich miteinander verwoben, erkenne doch, dass alles, was du kritisch über den Zeitgeist sagst, nie aus einer zeitgeistgeschützten, zeitgeistbereinigten Position heraus erfolgt, sondern es ist dir vielleicht nur möglich, und du sagst es wahrscheinlich auch nur in dieser Art und Weise, weil auch der Zeitgeist dich an den Punkt gebracht hat, wo du das so sagen kannst. Also da werden wir einiges jetzt zu entdecken. Es geht Stern, ja, darum, dass er ein geistiges Milieu beschreiben möchte, aus dem der Nationalsozialismus dann viel Unterstützung beziehen konnte. Vielleicht wäre das noch so wichtig. Er beansprucht natürlich jetzt nicht, dass er sagt, ich erkläre euch mal wirklich, was der eine große Grund ist, sondern er sagt, da gibt es viele Forschungen zu. Es gibt viele soziologisch-empirische Forschungen, es gibt psychoanalytische Forschungen, es gibt unterschiedliche Erklärungsmodelle. Wie kam es dazu, dass der Nationalsozialismus so Fuß greifen konnte? Er sagt, die Forschung hat bisher eins übersehen, und das hat mit Sehnsucht zu tun. Er schreibt, lange vor Hitler, lange vor Versailles, hatte sich national gesinnte Menschen in Deutschland zutiefst enttäuscht gefühlt, hatte ein quälendes kulturelles Unbehagen bestanden, und dies hatte zu nationalistischen Fantasien und Utopien geführt, denen die Elite der Deutschen bereitwillig zustimmte. Wir wollen dem mal auf die Spur gehen. Was ist da passiert?
Ja. Und er macht das im Grunde deutlich, diese Entwicklung, anhand von drei Generationen von Rechtskonservatismus. Und also es geht nicht um den Konservatismus, sondern es geht um eine bestimmte Tendenz, die aber im Konservatismus immer stärker wird. Er greift da drei Protagonisten heraus, und jetzt keine Angst, niemand muss die kennen.
Ich kannte die bisher auch nicht.
Das ist das Witzige dabei. Man wusste das irgendwie, dass deren Spur zum Dritten Reich heiß war. Also hat man die später verdrängt. Wenn man sie heute liest, da könnte einem viel Déjà-vu begegnen mit den Gedanken, die heute umgehen. Es geht um Paul de Lagarde, Julius Langbehn und Arthur Möller van den Broek. So, dem einzigen, den ich davon namentlich auch mal so in meinen Beschäftigungen begegnet ist Paul de Lagarde. Warum? Theologe. Hat als Religionswissenschaftler dann einen Lehrstuhl gekriegt, hat über Septuaginta und dies und das gearbeitet und so, aber alle drei waren in ihrer Zeit extrem bekannt als Zeitkritiker. Alle drei galten als mutig, weil sie sich ihrer Zeit entgegenstellten. Alle drei hatten eine riesige Fanbase von Leuten, die gesagt haben, die reden Klartext, die halten der Zeit was entgegen. So, und mit der Zeit, es ist weitgehend, sagen wir jetzt mal, nach 48, ne? Kaiserreich später, also ab 1871 das Kaiserreich, da werden sie auch richtig berühmt. So, Lagarde ist der älteste von denen, der lebt 1827 bis 1891, der wird in den 50er Jahren schon wichtiger Autor, schreibt über Konservativismus und was da alles wichtig ist. Langbehn ist dann Generation später, lebt von 1851 bis 1907. Er wird sehr berühmt durch sein Buch Rembrandt als Erzieher. Das hat er anonym veröffentlicht. So, es hat in den ersten zwei Jahren 40 Auflagen. Es wurde zu Hunderttausenden gelesen und wurde sehr, sehr prägend. Langbehn hat bewusst auch so das Erbe von Lagarde weitergeführt. Langbehn war an Nietzsche dran. Er hat sogar versucht, den Nietzsche in geistiger Umnachtung irgendwie noch so für sich zu vereinnahmen. Man hat ihn dann da irgendwann weggejagt oder so. Aber das ist ein bisschen das geistige Umfeld gewesen. Arthur Möller van den Broek ist nochmal eine Generation später, 1876 bis 1925. Er ist vor allem berühmt für sein 1923 erschienenes Hauptwerk Das Dritte Reich. Oh, Nachtigall, ich höre dir trapsen, ne? Das Dritte Reich. Und der Ausdruck war von Dietrich Eckart geprägt, der ja zeitlang Mentor von Adolf Hitler himself war, hat unter anderem Rosenberg und Goebbels stark beeindruckt und hatte in der Weimarer Zeit ein riesen Echo gefunden. Und das war so eine Fantasie, die umging. So drei Generationen von Konservatismus. Und jetzt gucken wir ein bisschen in die Details. Und klar, Stern schreibt zu jedem 100 Seiten. Und es ist super interessant. Wir wissen, dafür braucht man ein bisschen eine nerdige Anlage. Also wir führen euch jetzt nicht extrem ins 19. Jahrhundert. Aber ein paar Züge greifen wir jetzt einfach mal heraus, die da eindrücklich sind.
Es geht ganz stark um die Ablehnung der Weimarer Republik. Und Stern sagt, die Ablehnung der Weimarer Republik hatte auch zu tun mit den tatsächlichen Missständen, aber sie waren nicht nur darin begründet, sondern er sagt, sie lag in einer Verachtung, und diese Verachtung hat etwas zu tun auch mit einem idealistischen Bild von dem, was ein deutsches Volk sein sollte oder bestimmt ist, sein zu sollen. Es hat auch mit Vereinsamung zu tun, es hat mit Verlust zu tun. Das ist eine Epochenstimmung. Er spricht von Epochenstimmung, und Epochenstimmung ist eigentlich kann ein anderes Wort für Zeitgeist sein. Das Spannende finde ich, aus dieser kritischen Epochenstimmung, aus dieser Kulturkritik wird Kulturpessimismus. Da geschieht ein Umschlag. Ich glaube, das wäre vielversprechend, wenn wir diesen Umschlag von Kulturkritik auf Kulturpessimismus in dieser Folge, wenn wir das ein bisschen hinkriegen würden.
Genau. Also man könnte ja jetzt auch es positiv versuchen und sagen, Lagarde und Langbehn zum Beispiel waren berühmte Kulturkritiker oder Zeitkritiker im wilhelminischen Deutschland. So, und ich bin ja, ich bin nicht der Erste, aber ich bin immer dabei zu sagen, Menschen, die zeitkritisch waren im wilhelminischen Deutschland, die haben was gemerkt. So Theodor Fontane, wir könnten jetzt Tausende nehmen, ne, die gemerkt haben, im wilhelminischen Deutschland stimmt was nicht. So, natürlich stimmte da vieles nicht. So, und es ist aber auch eine gemischte Epoche. Das ist ja das, was wir heute auch historisch immer klarer sehen, die wilhelminische Zeit, also 1871, oder nehmen wir es von der Reichsgründung an, ne, 1871 bis 1918, das Zweite Reich. So, das Zweite Reich ist ja beides. Auf der einen Seite ist es eine Zeit der Modernisierung. Es ist eine Zeit, wo demokratische Elemente immer stärker werden. Also es gibt einen Reichstag und es gibt da Sozialdemokraten, und dann gibt es Antisozialistengesetze und dann wird gerungen. Aber es gibt ja nach und nach eine Entwicklung demokratischer Strukturen. Es gibt moderne Kultur. Es gibt ein ziemliches Ausmaß von Pressefreiheit. So, also das Zweite Reich hat schon so seine Modernität. So, es ist aber auch eine Zeit von Militarismus, von Kolonialismus, von Autoritarismus. Es ist mit Bismarck eiserner Kanzler, ne? Jemand, der quasi als Kanzlermonarch verehrt wird, unter dem es noch irgendwie so einen Kaiser gibt oder so. Und das war schon auch ein starker Kult. Wer das mal dargestellt haben will, nicht? Heinrich Mann, der Untertan. Das ist ja zum Beispiel eine Zeitkritik auf das Wilhelminische Reich in der Rückblende, die schon auch großartig ist. So, und das Interessante bei denen jetzt, also vor allem bei Lagarde und Langbehn, die sich vor allem im Kaiserreich zeitkritisch versuchen, ist, sie halten Bismarck für zu liberal. Sie fürchten alle liberalen und modernen Entwicklungen im Kaiserreich. So, sie finden zum Beispiel, dass da Frauen allmählich anfangen, irgendwie den Mund aufzumachen, finden sie ganz furchtbar. So, die deutsche Frau hat ihren Platz zu Hause, die soll nicht auf die Idee kommen, dass sie irgendwann mal wählen können sollte oder so. Was müssen die studieren? So, die finden das ganz absurd. Die finden die Juden gefährlich. Und das ist bei denen dann schon auch unheimlich. Die Juden sind für sie eine Projektionsfläche, wo alles Moderne sich drin spiegelt. Die Juden stehen für Geldwirtschaft, für Kapitalismus. Die Juden stehen für Presse, für Medien. Die Juden bringen da ständig irgendwelche gottlosen Ideen in die Welt. Die Juden sehr oft, ja recht säkular, stehen für Abbau einer christlichen Kultur. Die Juden spritzen das Gift des Glaubenszweifels überall in die Gesellschaft hinein. Die Juden werden erfolgreich in den Wissenschaften. Es entsteht eine wissenschaftliche Denkweise und Weltanschauung, wo ja irgendwie Traditionen, Glaube und sowas nicht mehr funktioniert. Und gerade Lagarde zum Beispiel als Theologe ist jemand, der sagt, die Kirchen kränkeln und schwächeln, die Kirchen haben keine Kraft mehr. Der protestantische Glaube, das ist nur noch ein Gespenst. Wir bräuchten eine religiöse Wiedergeburt. Das ist alles irgendwie nicht mehr haltbar. So, es sind also Zeitgeistkritiker in der wilhelminischen Zeit, die alles, was irgendwie liberal oder modern ist, verabscheuen. So, und in der Weimarer Republik werden die als Propheten gelesen. Man liest sie rückwirkend als welche, die gesagt haben, die haben ja damals schon gemerkt, dass alles demokratische Gift ist. Jetzt haben wir reine Demokratie. Jetzt sind wir ja in dem Abgrund, wo Lagarde und Langbein immer vorgewarnt haben. Man muss diese Republik hassen und wir brauchen einen deutschen Staat und der darf niemals so westlich modern, liberal, demokratisch sein wie das, was wir jetzt haben.
Das ist ja aber schon interessant. Wie schätzest du das ein? Wo soll es denn für diese Leute dann hingehen? Also was entsteht denn dann an Vorstellung von, wie wollen wir leben und in welche Richtung geht es jetzt? Ich habe so den Eindruck, ihnen ist schon ab einem gewissen Punkt klar, zurück geht es nicht mehr. Aber was ist der Weg dann nach vorne? Also das ist ja schon, also nach dem, was ich mitgekriegt habe, sind das ja extrem idealistische Bilder mit sehr hohen Ansprüchen, wo dann auch der konkrete Weg dahin, also der konkrete realpolitische Weg ja auch irgendwie vernachlässigt worden ist. Man spricht da in, wie du hast es gesagt, es braucht eine Umkehr, es braucht eine Erneuerung, es braucht eine ganz neue Art von völkischer Gemeinschaft, wo wir die gleiche Gesinnung haben, wo wir den gleichen Glauben haben. Das geht doch Richtung Utopie dann. Woher nehmen die das? Also es sind Propheten, aber sind es jetzt auch mehr oder was ist da?
Es lohnt an der Stelle, Konservatismus nochmal geistesgeschichtlich zu betrachten. Es gibt ja drei Varianten. Die älteste ist der reaktionäre Konservatismus, der schlicht 1789 sagt, da ist der Teufel am Werk. Wir müssen das alte Regime, wir müssen die Könige und Fürsten, wir brauchen das wieder. Also konservativ im Sinne Bewahrung der vordemokratischen, voraufgeklärten Welt. Das ist ja etwas, was dir irgendwann komplett unmöglich wird, weil wenn du diese Kaiser- und Königslinie nicht mehr hast, dann wird es für Reaktionäre immer schwerer. Es gibt dann, das könnte man nennen, den liberal-konservativen, den Weg, der im Grunde sagt, die Zeiten ändern sich und Konservative wissen es, weil Konservative sind gebildet und sie kennen die Geschichte. So und Leute wie Edmund Burke oder Tocqueville sind solche Konservative, die sagen, wir sind einfach Entwicklung mit Augenmaß. Das finde ich übrigens den allerliebsten Konservatismus, der hoffentlich immer auch lebt und der in Parlamenten da ist und wo ich immer auch mir gut vorstellen könnte, das auch mal zu wählen. So, also ein Bewusstsein für Wandel, aber eben Augenmaß und Gemeinsinn und dies und das. So, was die hier sind, das ist ein revolutionärer Konservatismus, die nichts mehr finden, was sie bewahren wollen. Sie werden im Grunde nihilistisch. Sie finden alles schlecht. Das Bildungssystem ist schlecht. Die politische Kaste ist schlecht. Das Parlament ist schlecht. Die Medien ist schlecht. Die Kunst ist schlecht. Es gibt hier und da Ausnahmen, aber diese Ausnahmen sind auch schon gegen alles. So, und dann kippt es ins Visionäre. Und was sie wollen, sind Idealbilder. Sind so, Ja, also Langbeen ist da am interessantesten, ne? Sein Hauptwerk Rembrandt als Erzieher. Er beschreibt hier Rembrandt verrückterweise so auch ganz ahistorisch als den wahren Deutschen. So Musik und Ehrlichkeit, Frömmigkeit, Kindersinn, Selbstständigkeit, das ist der deutsche Charakter. Solche Menschen gibt's heute gar nicht mehr. So echte Deutsche, so alte Deutsche. So deutsch sein heißt Mensch sein, heißt individuell sein. Ernst und fromm heißt Gott und dem Göttlichen dienen. Das ist deutsch. So, und die Juden sind anders. Die Juden, die sind wurzellos, die haben keine Kultur, die haben auch keinen Glauben mehr. Die sind alle verloren und so. Für uns Deutsche ist klar, der Beste soll Herr sein. So ist es überall. So, und so kann eine Gemeinschaft funktionieren, nicht da wählen und streiten und so. Leistung, Ehrlichkeit, Tatkraft, die Besten sollen herrschen und wir gehorchen und wir unterwerfen uns der echten Qualität. Wie das aussehen soll, egal. So, also Langbeen hat vor allem gewirkt in der Jugendbewegung seiner Zeit. Wandervogel, das wird ja eine millionenhafte Bewegung. Und es war immer so der Traum, der Staat müsste funktionieren wie Wandervogel, so wie Pfadfinder. So, wir sind eine Gemeinschaft, wir machen alles zusammen und der Beste hat das Sagen und was der befiehlt, finden wir alle gut. Und der Einzelne, der in diesem Sinne sich abhebt, den ehren wir auch für seine Kraft und Leistung. So müsste die Politik sein, so müsste alles werden. Und Demokratie, das geht alles gar nicht, das ist ja Zersetzung.
Stern schreibt, es ist die Sehnsucht nach einer heilen Welt, göttlich gesegnet. Und diese Sehnsucht verlangt eine radikale Absage an Wissenschaft und liberale Offenheit. Er sagt, das wird am Streit dann auch um die Entwicklungslehre, also Evolutionslehre, tritt das dann deutlich zutage. Und er stellt fest, das Erstaunliche ist, dass dieses machtstrebende Aufbrausen sich kaum auf die wirklichen Missstände der Zeit, auf Armut, Korruption, auf Verletzung der Menschenrechte und so weiter irgendwie gerichtet hat und dort die Ärmel hochgekrempelt hat und ja versucht hat, die Welt zu einem besseren und menschenwürdigeren Ort werden zu lassen. Da wird noch einmal so ein bisschen etwas von diesem Idealismus deutlich, der schon sehr, sehr radikal und mit hohen Ansprüchen denkt. Thorsten, was hältst du davon, wenn wir versuchen, das Ganze mal so aus der Geschichte damals noch herauszulösen und zu gucken, das sind Déjà-vu-Erlebnisse, die wir heute teilweise haben. Wäre das ein Weg, den wir jetzt einschlagen?
Also man kann sich das an ein paar Zitaten nochmal deutlich machen, dass es gar nicht so abständig historisch klingt. So, da ist Möller-Vandenbroek natürlich der naheliegendste, weil er zu den großen Weimar-Hassern gehört. Sein Buch, Das Dritte Reich, ist ein Anti-Weimar-Buch. So, das ist ganz klar. Und wenn man sich das anschaut, was lehnt er wirklich von ganzem Herzen ab? Der Liberalismus. Liberalismus und Modernismus, das sind für ihn die Feinde. So, was ist Liberalismus für ihn? Liberalismus ist Zersetzung. Liberalismus ist unfähig zu verstehen, was ein Volk ist. Dass der Liberalismus tut so, als würde er dem Menschen dienen, aber er setzt den Einzelnen absolut. Der Einzelne wird im Grunde entfremdet von allen Bindungen und von allen festen Werten. So, und das gibt's jetzt alles gar nicht mehr. Es gibt keine festen Werte mehr. Es gibt keine Bindung mehr an das Volk. Es führt zu einer Selbstauflösung der Menschheit. Es führt zu einer Vernichtung der Religion. Liberalismus ist Hochmut der Vernunft. Der Mensch setzt sich absolut und glaubt, das Recht zu haben, sich von letzten Bindungen zu lösen. Er löst sich ab und er löst alle Bindungen auf. So, und der liberale Mensch setzt sich immer mehr durch und keine Gesellschaft kann so funktionieren. Das sind Gedanken, die sind schon noch aktuell. So, und ich glaube, Fritz Stern ist selbst dafür eine interessante Brücke. Er wird 1926 geboren, er stirbt 2016. So, und wenn man ihn im 21. Jahrhundert mal so ein bisschen googelt, was er gesagt hat, also 90er Jahre war er echt optimistisch und hatte das Gefühl, Deutschland ist gerettet für den Westen, Deutschland ist demokratisch. Der Osten ist eine große Aufgabe der Demokratisierung. Da läuft auch viel so. Und das Interessante bei Stern ist, er ist gar kein Linker. Er ist jemand, der zum Beispiel in den 70er Jahren sagt, also diese Linke, die hier in den USA entsteht, Anti-Vietnam-Krieg, jetzt ist der Vietnamkrieg voller Fehler, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber wenn eine Linke glaubt zu sagen, kein Militär und keine NATO und keine Waffen und wir wollen einfach kiffen und Frieden und Versöhnung und mit allen achtsam im Hier und Jetzt und wir können Weltfrieden hier und jetzt und so, da hielt Stern nichts von. Er war schon dann auch wirklich dafür, dass in Amerika so eine konservative Wende eintrat, NATO-Doppelbeschluss, Stärkung der transatlantischen Gemeinschaft, auch Widerstand gegen die Aufrüstung des Warschauer Pakts. Also er war im Grunde, würde man eigentlich sagen, in der Zeit ein Konservativer, wurde auch in Europa, Margaret Thatcher hat sich beraten lassen, auch die Kohl-Regierung und so, also man las ihn gar nicht als links oder liberal. Das verschiebt sich so ein bisschen, vor allem in der Zeit der Bush-Regierung wird er immer kritischer. Und er sagte, also Bush 2003, 2004, 2005, man kann Hussein, muss keiner gut finden, aber die Art und Weise, wie Kriege hier inszeniert werden und Bush sich so als Commander gibt, als Chef der Streitkräfte und wie er sich auf Flugzeugträgern inszeniert, Stern sagte, ihm ist zunehmend unwohl, das ist eine Leni-Riefenstahlisierung der Politik. Leni Riefenstahl war die Regisseurin, die NS-Parteitage so inszeniert hat und gefilmt hat, und ihm stieß das sehr, sehr übel auf, diese Militarisierung des Bewusstseins, dieses für Waffen und für Militär der Bush-Zeit. Er äußert sich schon noch gemischt und sagt in der damaligen Zeit, ja, es gibt keine hundertprozentige Garantie, dass auch die USA nicht mal autoritär werden können. Aber er möchte hinzufügen, also es ist noch längst nicht so wie die Weimarer Republik. Eine schwere Krise sieht er eigentlich noch nicht. Kurz vor seinem Tod ist er sehr nachdenklich und sagt, die jetzige Lage ist so gravierend, so zerstörerisch und dysfunktional, dass man sich nur tiefe Sorgen machen kann, dass Trump Kandidat wird, der Republikaner, für ihn als einen, der mal dafür war, ist es einfach grauenhaft. So kurz vor seinem Tod sagt er, ich glaube, wir stehen vor einem neuen illiberalen Zeitalter. Ich bedauere, dass ich aufgewachsen bin mit dem Ende einer Demokratie und jetzt am Ende meines Lebens noch einmal um die Demokratie kämpfen muss. Die Zerbrechlichkeit der Freiheit ist die einfachste und tiefste Erfahrung meines Lebens. So, jetzt sind wir leider in der Gegenwart. Es ist ja wieder Wahlkampf, es ist ja wieder Donald Trump. Und ich teile diese Befürchtung, wenn man den Antimodernismus und Antiliberalismus so kennt wie Stern oder in seinem Buch kennenlernt, kann man nur das Grauen kriegen, wenn man sich anschaut, was an nationalistischer Rechter und auch christlicher Rechter in den USA inzwischen normal geworden ist.
Auch in seinem Vorwort zur letzten Neuherausgabe 2005 schlägt er die Brücke von dem Kulturpessimismus damals heute und sagt eben, gerade am Beispiel der USA kann man sehen, da ist irgendwie so eine Abart des Kulturpessimismus ist ausgewandert. Die Errungenschaften der Aufklärung, Toleranz, politische Vernunft, wissenschaftliche Verpflichtung, all das gerät in Verruf, und religiöser Fundamentalismus gewinnt immer mehr einen Einfluss. Wenn man jetzt das kritisch sehen würde, müsste man ja sagen, naja, also da sind wir jetzt ja noch gar nicht drauf gekommen, weil die eigentliche heiße These ist bisher noch ziemlich unterbelichtet geblieben, die er ja vertritt. Er sagt, er weist ja danach, dass ausgerechnet dieser Kulturpessimismus es tatsächlich geschafft hat, die pessimistische Stimmung, das Unbehagen, das Unwohlsein, die Kritik an der Kultur, dass er die so gesteigert hat, dass dann tatsächlich auch das eingetreten ist, was er selber prophezeit hat. Deshalb sprechen wir bei Kulturpessimismus, aufgrund der Studie von Stern und anderen, auch von Self-Fulfilling Prophecies. Da kommt dieser Kipppunkt, wo dann eben, ja, es ist nicht nur eine, man sieht es nicht nur kritisch, sondern beobachtet und kritisiert, sondern es wird dann sogar eine aktive revolutionäre Haltung draus. Der Vorwurf könnte ja jetzt lauten, naja, macht er es jetzt nicht genauso. Ne? Weil es ist ja sehr düster, was er da jetzt so am Ende dann sagt. Und da fiel mir eben auch auf, dass man kann natürlich Kulturpessimismus oder auch Zeitgeist-Bashing kann man wiederum auch mit einer derartigen Kritik begegnen. Man übt ja da letzten Endes auch Zeitgeistkritik, dass man sozusagen wieder in die eigene Falle reintappt und selber die Dinge eben auch sehr, sehr düster sieht. Ist das bei ihm da jetzt angelegt? Was wäre aus ihm geworden, wenn er noch ein bisschen länger gelebt hätte?
Ah ja, Demokrat wahrscheinlich, ne? Also ich fürchte schon, ich denke, klar, dass er in den USA da gelandet wäre, für die Demokratie kämpfen, muss man heute parteilich werden. Das ist natürlich eine Tragik. Die Tragik ist die, dass du in einer zunehmenden Polarisierung ja gezwungen wirst, Teil davon zu sein. Bei Stern ist ja völlig deutlich, welchen Wertekanon er vertritt. Er ist Anhänger der liberalen Aufklärung, Menschenrechte und Menschenwürde als Grundlage einer Politik, die ganz schlicht die Auseinandersetzung unterschiedlicher Ideen fördert, die Vielfalt für normal hält und die das demokratische Ringen um Mehrheit, um Kompromiss, um schrittweise Verbesserung der Welt für normal hält. Das ist ja im Grunde der Punkt. Diese liberale Moderne ist ja nicht utopisch, sondern sie lebt mit dem Bewusstsein, dass jeder mögliche Fortschritt vorläufig ist. Wir können hier als Exponent Max Weber nehmen, Politik als Beruf. Ne? Politik ist harte Arbeit, ist das hartnäckige Bohren dicker Bretter, ist es kein Ort für Idealisten und Fantasten. Also Max Weber ist ja einer der großen Warner vor dieser Romantisierung der Politik, die große Lösung zu suchen. So, und wenn du dann aber in der Demokratie, da wo eigentlich das gemeinsame Ringen um den besten Weg stattfinden solltest, eine wachsende Partei hat, die Schwarz-Weiß, Polarisierung, Extremisierung der Position fördert und im Grunde immer klarer macht, Kompromisse sind Verrat, die anderen sind Feinde. Nur so, wie wir es sehen, kann das Land genesen. Sonst geht das Land unter, sonst geht die Kultur unter. Ja, bist du in einer schwierigen Lage, weil das sind Haltungen, mit denen man gar nicht mehr Kompromisse schließen kann. Wenn du dann aber die natürlich dann zu radikalen Feinden machst, gewinnt die Polarisierung ja noch weiter Fahrt. Und Stern litt darunter und sagte, das ist in der Tat die Anfälligkeit der Demokratie. Jeder kann mitmachen, das heißt auch die Feinde der Demokratie, die sie zerstören wollen. Und es gibt innerhalb der Demokratie die große Schwierigkeit, wie man diese feindselige Bemächtigung des demokratischen Geschäfts bekämpfen soll, ohne selbst illiberal und totalitär zu werden.
Was mir auffällt in all dem, auch wenn wir jetzt schon angefangen haben, das in die Gegenwart zu ziehen, das ist so ein gewisses Muster. Dieses Muster hat Fritz Stern auch bei Langbehn, Lagarde und Möller nachgewiesen. Es ist eine bewusste oder unbewusste, das darf ja jetzt offen bleiben, Verzeichnung dessen, was moderne Modernität ist, was Liberalismus ist. Und auch ein eigenartiges Nicht-Gewahrsein, dass man mit allem, was man denkt und sagt zu diesem Thema, voll und ganz in einem im Erbe von etwas steht, was einem ja schon zuvor entgegengekommen ist und wo man jetzt mitarbeitet. und man verzeichnet es, und man verzeichnet es so, dass dabei auch direkt deutlich wird, mit den Mitteln des Liberalismus, mit den Mitteln der Demokratie, den Mitteln von Toleranz lassen sich die Missstände unserer Gesellschaft nicht lösen. Und das ist so wie ein ständiger Durchlauferhitzer, der dann eben dazu führt, dass die ganz radikalen utopistischen revolutionären Ideen dann eben, das ist das Einzige, was noch übrig bleibt. Das, finde ich, wiederholt sich heute immer und immer wieder. Ich bin erstaunt, wie sowohl in der Kritik, aber dann auch im Schwarzmalen unserer Kultur Menschen, egal jetzt ob innerhalb oder außerhalb des Religiösen, äußerst eigenartige Vorstellungen haben von dem, was ist denn eigentlich Moderne? Was verdanken wir denn der Aufklärung? Woher kommen denn die Menschenrechte? Warum dürfen wir denn hier überhaupt diese harsche, düstere Kritik an der Kultur, an der eigenen Zeit, an der eigenen Gesellschaft üben und merken überhaupt gar nicht, dass da irgendwas total auseinanderklafft, nämlich die Benefits und den Segen und das Verheißungsvolle, das Menschenfreundliche, was wir der Moderne und auch der Aufklärung verdanken, ne? Und die Art und Weise, wie Sie das jetzt bewusst verzeichnen, um deutlich zu machen, das ist alles komplett hoffnungslos. Wir brauchen was völlig revolutionär anderes. Mhm.
Ja, und das ist ja tatsächlich weltweit sehr stark geworden, so, und das in unterschiedlichen Kulturkreisen. Wenn man Van den Broek und Langbeen und Lagarde liest, hat man ständig Sätze, wo man denkt, hoppla, das könnte jetzt genauso in Moskau gesagt werden. Also dieser Hass auf den liberalen Westen, dieser Antimodernismus, diese These, Säkularisierung ist Folge von Liberalismus und Entwurzelung. Ja, so spricht die russisch-orthodoxe Kirche heute, so sprechen Putin und Medvedev. Und es ist Hass auf den liberalen Westen. Das ist etwas, was wir in der christlichen Rechte der USA sehr stark beobachten. Und da wird Geschichte gebogen und verdreht, da tut man so, als wären die USA als christliches Land gegründet worden. Und man macht zum Endgegner den Liberalismus. Man macht die Moderne zum Feind. Selbst die Endzeitbücher werden umgeschrieben. 60er, 70er Jahre, in den Endzeitbüchern war der Kommunismus noch der Feind. 90er Jahre, die neue Endzeitwelle, der säkulare Liberalismus, die liberale Welt, die liberale Kirche, die liberale Gesellschaft in all den, die liberale Moral, all das ist Zersetzung, all das ist ganz furchtbar. Und das bringt einen natürlich in eine schwierige Lage. Ich habe jetzt gar nicht das Lebensziel zu sagen, und ich bin aber für die liberale Kirche und die liberale Welt und die liberale Theologie und die liberale Moral. Ich hätte auch viel mehr Lust, durch konstruktive Kritik diese Dinge weiterzuentwickeln. Man kommt nur in so ein Lagerdenken hinein von Konservativen und Progressiven, und das zerstört tatsächlich jede Möglichkeit gemeinsamen Lebens. Das findet in Gemeinden statt, das findet in Kirchen statt, das findet in Gesellschaften statt. Wir haben es in den USA ja interessanterweise zuerst als ein innerchristliches Phänomen. Innerchristlich haben wir 70er, 80er Jahre immer mehr Spaltungen und Verwerfungen innerhalb von Gemeindebünden, Southern Baptist. So, und das springt über auf die Politik. Die christliche Rechte, diese Propaganda der Feindseligkeit und des Dualisierens, das ist inzwischen für die Republikanische Partei die normale Sprache und die einzige Sprache. Im Kino kann man inzwischen sehen Civil War, ich weiß nicht, ob du drin warst.
Bürgerkrieg. Will ich unbedingt noch gucken.
Ich war drin, es ist ein erschütternder, erschreckender Film, der Bürgerkrieg wirklich bis zu Ende denkt und so, und macht es nicht so, dass er Liberale gegen Konservative kämpfen lässt. Es bleibt ein bisschen offen. So, also ein bisschen kriegt man schon, nee, aber es bleibt eigentlich offen, wer ist denn jetzt wer? Aber es ist am Ende das totale Desaster und die Auflösung jeden Gemeinsinns. Und das sind Sachen, die mich schon auch sehr mitnehmen und betrüben. Und ich tue mich auch schwer zu sagen, was ist jetzt die Lösung? Was ist denn jetzt, was kann man machen in einer Situation, wo das immer stärker wird?
Ja, ich habe mir nochmal die Mühe gemacht und habe von Francis Schaeffer, den wir ja hier auch schon mal besprochen haben, als wir eine kleine Reise durch die Schweizer Theologie gemacht haben, habe ich das nochmal in seinem Buch über die große Anpassung nachgezeichnet. Und es gibt mittlerweile aus diesem Spektrum natürlich des Glaubens und der Theologie und der Kirche auch weitere Bücher. Ich will keine Namen und keine Autoren nennen, aber so unheimlich viel wird geschrieben über den Zeitgeist und die Anpassung an den Zeitgeist. Und die Dynamik lässt sich anhand von wenigen Zitaten bei ihm wunderbar darstellen. Ja? Also erstmal die Verzeichnung des Zeitgeistes. Zeitgeist, Kritik und vor allen Dingen Zeitgeist-Bashing ist dann wirklich, dass du dich überhaupt bei diesen Büchern fragst, wo gibt es denn hier mal wenigstens ein Unterkapitelchen, wo einfach mal sauber geklärt wird, Zeitgeist, was ist das überhaupt? Wovon reden wir? Das wird gar nicht mehr geklärt, das steht schon fest. Und hier jetzt, hier haben wir den Zeitgeist unserer Tage, der autonome Mensch, der sich selbst zum Gott erhebt und sich dabei aller Erkenntnis sowie der moralischen, geistlichen Wahrheiten widersetzt, die von Gott gegeben wurde. Hier liegt auch der Grund dafür, warum in jedem Lebensbereich ein moralischer Zusammenbruch zu verzeichnen ist. So, das ist also das. Ganz düster wird es, wenn er dann später den Zeitgeist als geistliche Krankheit, als kulturelle Krankheit diagnostiziert. Also das ist schon eine ziemliche Verbiesterung. Und dann kommt eben der Aufruf, irren Sie sich nicht. Wir stehen als bibelgläubige evangelikale Christen in einem Kampf. Das ist keine freundschaftliche Diskussion eines Mannes von Bildung. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod zwischen den geistlichen Mächten der Bosheit und denen, die den Namen Jesu Christi geltend machen. Und dann wird es, genau wie du gesagt hast, geht es dann noch weiter und er wirft dann eben seinen eigenen Leuten vor und sagt, auch ihr steht eigentlich schon auf der anderen Seite derer, die wir unbedingt bekämpfen müssen, denn ihr seid vom Zeitgeist Unterwanderte und das sind eigentlich die gefährlichsten. Ich ziehe das mal gerade durch auf einen neuen und ziemlich durch die Decke gehenden Podcast von zwei der großen Influencerinnen im deutschsprachigen Raum und da wird halt dann genau diese Spaltung immer weiter vollzogen und es geht um Überlegungen, dass ich doch lieber Atheist wäre als ein liberaler Christ, eine liberale Gläubige. Also das finde ich schon heftig, was hier geschieht. Es ist immer wieder dasselbe, egal ob wir das den Geist der Moderne oder Zeitgeist oder wie auch immer nennen, diese Verzeichnung, diese Kritik, die Steigerung hin jetzt zum Kampf. Und das hört am Ende nie auf. Also ich habe manchmal auch den Eindruck, dieser Glaube, diese Theologie lebt gerade davon, dass man in diesen Kämpfen sich tummelt, diese Kämpfe will, weil da fühlt man sich lebendig, da sprühen dann noch einigermaßen die Funken. Aber ich finde das so bedauerlich, dass man außerhalb dieser Dualismen, dieser gut oder böse Vorstellung, schwarz oder weiß, dass man da in meinen Augen so erschreckend wenig Konstruktives zu sagen hat.
Ja, und es ist so bitter, weil wir sind jetzt hier in Kirchens und so, wir kriegen es ja mit. Es ist so viel Bereitschaft da, in der weiten ökumenischen Christenheit kennenzulernen, zuzuhören, anzuerkennen, voneinander zu lernen. Es ist sehr viel Offenheit in ganz unterschiedlichen Kirchen. Es gibt auch nicht so dieses Wir gegen irgendein Die. Es gibt viele christliche Strömungen, wo man eigentlich sagen würde, lass uns doch in aller Vielfalt, auch in manchen schmerzlichen Gegensätzen, gemeinsam unterwegs sein. Manches müssen wir miteinander aushalten, manches können wir zusammen machen und gut. So, und da aber, wo das nicht mal wahrgenommen wird als Vielfalt, sondern alles gebracht wird auf so Ideologien, das ist liberal, das ist progressiv, das ist anders, das ist falsch, das ist nicht christlich, das gehört irgendwie raus, Trennung, Spaltung, wie macht man's? Und ich kenn's ja auch aus meiner eigenen Geschichte, ich kenne die Sehnsucht nach Klarheit, ich kenne die Sehnsucht nach Zugehörigkeit zu Gott, zu Jesus Christus, zu einer Gemeinschaft, wo man Einheit hat in dem, was man glaubt und wo man dann irgendwie aber auch sieht, es läuft nicht rund und es ist schwierig und wo das sich kritische Abarbeiten am Feindbild ja auch etwas ist, was eigene Identität stärkt und was auch Gemeinschaft irgendwo herstellt. Also ich war viele Jahre sehr ansprechbar für Schreckensbilder von liberaler Kirche und Gesellschaft und habe das in meiner Weise auch mit betrieben und mit vertreten und muss sagen, habe immer mehr gelernt, aber auch das Gefährliche daran zu sehen. Das Gefährliche, weil man Menschen nicht gerecht wird, weil man irgendwann verlernt zuzuhören, weil man blind wird für die Leiden, die das für manche mit sich bringen, die ausgeschlossen werden, die rausgedrückt werden und auch welche Verengung damit stattfindet. Und für mich, der ich lange auch in evangelikalen Gefilden war, ist es schmerzhaft zu sagen, ich habe gelernt, Evangelikale zu fürchten. Nicht alle. Viele nicht. Aber das, was teilweise unter dem Label evangelikal stattfindet, finde ich zum Fürchten, wo Kulturpessimismus noch religiös aufgeladen wird, wo Antimodernismus nicht nur eine Meinung ist, sondern Teil eines Glaubensdenkens, da wird das Denken und das Handeln solcher religiösen Gruppen demokratieunfähig und auch gemeinschaftsunfähig in jeder etwas größeren Kirche, wo du nicht total alles auf eine klar definierte Linie bringst. Und das ist schade und das ist bitter. Eigentlich sollten wir uns als Christenheit das überhaupt nicht leisten können, dass solche Zerspaltungen stattfinden.
Ich habe mir bisher da nicht anders zu helfen gewusst, als dass ich mich aus diesen Kulturkämpfen heraushalte, weil ich immer die Befürchtung habe, das Einzige, was dabei geschehen wird, ist, dass ich mit meiner Art zu glauben, mit meiner Theologie, mit meiner Spiritualität dann eben einfach auf der anderen Seite lokalisiert werde und dann gezwungen bin, in diesen Dualismen, in diesen Gegensätzen, in diesen einseitigen Schwarz-Weiß-Alternativen wiederum auch zu arbeiten und zu agieren, sodass ich dann wiederum auch meinen Teil dazu beitrage, dass es immer weiter auseinandergeht. Ich würde mal gerne noch einen kleinen Seitensprung machen. Wir haben da jetzt einiges auch durch ja auch kritisch gesagt im Hinblick auf Glaube und Religion und Kirche und Gemeinde. Aber würdest du mit mir eins gehen, das gibt's natürlich auch völlig woanders. Also dieser Übergang von ja durchaus berechtigter Kulturkritik dann hin zu einem Kulturpessimismus, der sich auch in Aktionen verliert, wo ich ins Nachdenken komme. Also ich finde, Teile der Ökobewegung, würdest du sagen, unterliegen einer ganz ähnlichen Radikalisierungsdynamik, bis dass man tatsächlich dann sich nicht mehr anders zu helfen weiß, als jetzt unter dem Label der es muss aber jetzt und absolut dringlich und wenn wir euch sonst nicht überzeugen können, dann überzeugen wir halt, indem wir euren Verkehr lahmlegen, indem wir auch Gewalt anwenden letztlich.
Ja, natürlich. Und jede geistige Grundhaltung ist dafür anfällig, die eigene Kritik an der Zeit und die eigenen Werte nicht nur einzubringen ins Gespräch, sondern kämpferisch zu verabsolutieren. Und die europäische Linke der 70er Jahre ist ja doch ein erschütterndes Beispiel, wie aus berechtigter Vietnamkritik eine Totalkritik am Westen werden konnte, die terroristisch wurde. So, und das ist aber auch etwas, was ja in der liberal-linken Sphäre ausführlich diskutiert wird. Und es ist eine immer bleibende Gefahr. Man kann jetzt nicht sagen, ja, wir Linken haben das ja hinter uns. Also würde ich den Linken empfehlen zu sagen, nee, das habt ihr nicht in Deutschland. Das hat jeder Mensch immer vor sich. Das, finde ich, ist ja nun doch das bleibende Recht und die Stärke christlicher Sündenlehre, sich klar zu machen, wir alle sind gefährdet. Wir alle sind verführbar. Wir alle sehen nicht das Ganze und sind in diesem Dauerriss drin, der durch unser Herz geht, ungerecht und selbstisch und verpeilt und verblendet zu werden und die ständige Achtsamkeit gegenüber dem Bösen im eigenen Herzen sollte in jeder Kultur zu Hause sein. Darum finde ich es eine Schlüsselfrage, wie viel Selbstkritik das Gefüge zulässt, in dem man sich befindet. Das Linke, das Liberale, das Konservative, das Evangelikale, das Orthodoxe, das muslimische Gefüge. Kann ich meine eigene Geschichte auch kritisch betrachten? Kann ich meine eigenen Gefährdung benennen? Können wir darüber reden? Wo das nicht der Fall ist, ist man auf einem sehr gefährlichen Weg.
Das hieße also jetzt auch, wenn man mal das rüberzieht in den Gedanken der Geisterunterscheidung. Ich finde das auch sehr schön. Das gilt ja auch für uns beide, Thorsten. Wir beide müssen uns ja auch in unserem ja durchaus deutlichen Kritik an den Verächtern des Zeitgeistes, an den Kulturpessimistinnen und Pessimisten, müssen ja auch wir uns deutlich machen. Naja, also auch für uns ist das ja nicht ohne und mit uns könnten die Gäule genauso durchgehen. Deswegen finde ich so die Frage, naja, was sind denn in dem Ganzen jetzt so ein paar Aspekte, an denen man sich ausrichten könnte, sozusagen Kategorien oder Kriterien der Geisterunterscheidung. Ich finde, da hast du jetzt sehr schön eben eins ausgeführt. Es ist die Fähigkeit zur Selbstregulierung, es ist die Fähigkeit auch zur Selbstkorrektur. Und da würde mich mal interessieren, ob wir vielleicht so spontan oder mehr oder weniger spontan mal so ein paar Beispiele von Kulturkritik auch hätten. Wo man das eben sehen kann, dass hier Menschen sich Moderne mit Spätmoderne und mit der Zukunft von allem auseinandersetzen, aber ohne in diese Fallen zu tappen, die wir ja heute in dieser Folge zumindest aufgezeigt haben. Ich denke zum Beispiel an Charles Taylor, ich denke an Hartmut Rosa. Bei denen fühle ich mich angesprochen, weil die sprechen mir einerseits aus der Seele. Es gibt in der Tat Dialektiken der Moderne, also Prozesse, wo die Moderne, weil sie gerade so erfolgreich ist, wiederum auch umschlägt und hat Kollateralschäden, hat ironische Nebenwirkungen sozusagen. Ja? Und das haben die ja auch unter dem Titel Unbehagen an der Moderne wunderbar deutlich gemacht. Und da gehe ich also sehr mit. Mir macht das durchaus auch manchmal Angst bis an die Grenze, also zum Pessimismus, dass ich denke, die Beschleunigung des Lebens oder die konsequente Durchökonomisierung aller Lebensbereiche, das macht mir zu denken. Also das Hamsterrad dreht sich anscheinend immer schneller. Wir fahren volle Kanne vor die Wand. Haben wir es immer noch nicht verstanden? Die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise, die Immobilienkrise, die Psychokrise, die sich daraus ergeben hat und natürlich die Ökokrise und Katastrophe, die auf uns zukommt. Also da kann ich sehr andocken. Das ist eine kritische Theorie. Und das Tolle finde ich aber, das sind Leute, die eben das nicht alles in Bausch und Bogen verdammen und dann irgendwo hin galoppieren, sondern da zeigt sich für mich, das sind moderne Denkerinnen und Denker, die sind fähig zur Selbstkritik, die sind fähig auch zur Selbstkorrektur. Und bei denen finde ich eine Art der Kulturkritik, die dann eben nicht kippt in einen Kulturpessimismus, in eine Stimmungsmache, das ist mir nochmal ganz wichtig, in eine Stimmungsmache, die negative Stimmung tatsächlich so weit verstärken kann, die Angstmache so dramatisch in die Höhe ziehen kann, dass das, wovor man Angst hat und was man prophezeit, auch tatsächlich nur deshalb kommt, weil man es tut, dieses Self-Fulfilling Prophecy.
Ja. Ja, das ist das Gefährliche, dass solche Dynamiken sich verselbstständigen und du dich dem kaum noch entziehen kannst, so dass das immer stärker zu Positionierung und Abgrenzung und so weiter herausfordert. Im Grunde sollte man es sich zur regelmäßigen Übung machen. Was ist denn das Berechtigte, Gute und Sinnvolle auf Seiten derer, denen ich mich im Moment in irgendeiner Weise oppositionell gegenüber fühle? So, und das kann je nach Positionen anders aussehen, nicht? Also Konservative sollten sich fragen, was sind denn die guten, wichtigen Punkte von Menschen, die links oder liberal sind? So liberale Menschen sollten sich fragen, was ist denn die berechtigte Kritik, die es am Liberalismus gibt, am Kapitalismus, an der Marktwirtschaft? So Linke sollten sich fragen, was ist denn vielleicht auch mal schiefgegangen in der linken Geschichte? War da was? Ja, irgendwas war da mit Kommunismus und so. Und Christentum, natürlich, die liberalen Kirchen sollten sich schon irgendwie mal ein bisschen fragen, woher kommt das, dass die Performance und die Entwicklung problematisch ist. Und einfach zu sagen, ja, das sind soziokulturelle Prozesse, da kannst du nichts machen oder so. Also sich selbstkritisch mal fragen, warum wird unsere Theologie so wenig breit rezipiert? Sollte man mal machen. So Kritiker dieser liberalen Kirchlichkeit könnten sich ja auch fragen, wenn jedes Jahr uns sehr, sehr viele aus den Kirchen austreten, warum kommen die nicht zu uns? So, wenn wir das wahre Christentum vertreten, warum merkt das keiner? So, was ist da? Ist da irgendwas, wo wir vielleicht nochmal selbstkritisch? Das sollte man sich zur täglichen Übung machen und tatsächlich auch in großer Breite hören und lesen, was die anderen sagen. Und so könnte eigentlich das Leben sein, wenn es nicht ständig durch solche Dynamiken zerschossen wird, wo du am Ende drin oder draußen Freund oder Feind wirst.
Was ist für uns zum Abschluss, was ist für dich so ein bis zwei Aspekte, wo du sagst, das ist so ein tiefer Grund bei dir, der dazu führt, dass all das, was du selbst kritisch oder woanders kritisch siehst, was du kulturkritisch siehst, vielleicht durchaus auch zeitgeistkritisch siehst, dass das nicht in einen düsteren Pessimismus, in eine Stimmung umkippt. Es wird alles letzten Endes immer schlimmer und dann hoffen wir, dass der Herr Jesus dann irgendwann wiederkommt und eine ganz neue Welt ins Leben ruft. Was ist es?
Für mich war die Vorbereitung auf die Folge etwas, ja, es hatte auch mit düsteren Erfahrungen zu tun, aber auch mit der Dankbarkeit, dass unter anderem Fritz Stern und andere Impulse mich mal herausgerissen haben aus dieser Geneigtheit zur Totalkritik. Und ich glaube, keine Gesellschaft und keine Gemeinschaft kann auch nur funktionieren ohne ein gewisses Maß an Hoffnung, dass es weitergeht, an Vertrauen auf die anderen, an Vertrauen auf Menschen und Gott und nicht nur auf Gott, sondern schon auch auf die Menschen, mit denen man zusammen ist. Es sind immerhin Gottes Ebenbilder. Und diese Grundhaltung, für mich ist es Teil meines Christentums geworden, diese positive Offenheit, dass Gott mit dieser Welt nicht fertig ist, dass Gott in dieser Welt wirkt, dass Gottes Geist die Impulse, die in Jesus deutlich geworden sind, immer wieder neu zur Geltung bringt. Und darauf zu vertrauen, dass das nicht aufhört, das ist etwas, was mir oft Kraft gibt und an das ich mich manchmal auch klammern muss, wenn düstere Wahrnehmung das Ganze zu sehr verdunkeln.
Ja, so ähnlich hätte ich das auch gesagt, Thorsten. Ein tiefes Vertrauen, auch ein Vertrauen im Rückblick, dass es immer wieder zu diesen Emergenzphänomenen kommt, wo du nicht genau erklären kannst, wie kam das jetzt, dass eine Gruppe von Menschen manchmal ja also auf völlig unerklärliche Weise sich die Dinge doch wieder zum Guten gewandelt haben. Wie kam es, dass wir durch die Krise, durch das Unmögliche hindurchgegangen sind und dass wir doch mit Schäden sicherlich bedauerlicherweise überlebt haben? Wie kam es zur Erneuerung? Das würde ich auch sagen, natürlich ganz hoch angebunden, die Gegenwart Gottes in dieser Welt durch seinen Geist. Wäre das jetzt weniger transzendent und metaphysisch haben möchte, dem, ja, es ist, dass ich echt denke, wir Menschen sind nicht von allen guten Geistern verlassen. Und ich habe da echt auch angefangen, meine Hoffnung in den Zeitgeist zu setzen, weil mir immer deutlicher wird, ja, es gibt üble, schlimme, böse, düstere Zeitgeister. Es gibt Zeitgeister, die waren mal gut und wurden gekapert für die übelsten Sachen, für Utopien, für Apokalyptiken, was weiß ich. Aber es kommen aus den Nischen der Gesellschaft, aus den Nischen der Kultur immer wieder neue Zeitgeistbewegungen und Dynamiken, die das Potenzial haben und auch unter Beweis gestellt haben, dass eine andere Art zu leben möglich ist und dass doch auch ein gewisser Fortschritt möglich ist. Und von daher hängt das für mich ganz eng miteinander zusammen, ein Thema, was wir auch noch weiter verfolgen wollen. Das Zusammenspiel von heiligem Gottesgeist und irdischem Zeitgeist. Thorsten, Vielen Dank für dieses Gespräch, für diese Begegnung, für diese, ja, hoffentlich auch für alle ZuhörerInnen geistvolle Zeit. Der Untergang naht, es wird alles immer schlimmer. Vielleicht nicht, weil wir nicht von allen guten Geistern verlassen sind.
So sei es. Ciao.